Zeilenwechsel, der Podcast mit Tine. Kapitel 1. Meine Mutter war völlig ekstatisch, als wir den Brief bekamen. Für sie hatten sich damit all unsere Probleme auf einen Schlag gelöst. Es gab nur einen Haken an ihrem tollen Plan. Mich. Ich halte mich nicht für eine besonders bockige Tochter. Aber hier war für mich Schluss. Ich wollte nicht zur Königsfamilie gehören. Und ich wollte keine Eins werden. Ich wollte es nicht einmal versuchen. Ich verkroch mich in meinem Zimmer, dem einzigen stillen Ort in unserem überfüllten Haus, und überlegte, wie ich Mom umstimmen könnte. Bislang hatte ich nur meine aufrichtigen Ansichten anzubieten. Und die würde sie sich vermutlich nicht einmal anhören. Aber jetzt konnte ich Mom nicht länger aus dem Weg gehen. Es war bald Zeit zum Abendessen und als ältestes Kind im Haus hatte ich das Kochen zu übernehmen. Ich zwang mich zum Aufstehen und begab mich in die Schlangengrube. Mom warf mir einen erbosten Blick zu, blieb aber stumm. Schweigend hantierten wir in Küche und Esszimmer herum, bereiteten Hühnchen, Pasta und Apfelschnitzel zu und deckten den Tisch für fünf. Wenn ich mal aufblickte, schaute Mom mich so durchdringend an, als wolle sie mir auf diese Art ihren Willen aufzwingen. Das versuchte sie ständig. Wenn ich nicht auftreten wollte, weil die Auftraggeber grob und herablassend waren. Oder wenn ich den Hausputz übernehmen sollte, weil wir uns nicht mal mehr eine Sex als Hilfe leisten konnten. Manchmal bekam sie ihren Willen. Manchmal auch nicht. Aber in dieser Sache wollte ich mich nicht umstimmen lassen. Mom konnte es nicht ausstehen, wenn ich widerspenstig war. Dabei sollte sie das eigentlich nicht wundern. Denn das habe ich ja wohl von ihr. Und hier ging es auch nicht um mich. Mom war schon seit einiger Zeit sehr angespannt. Der Sommer neigte sich dem Ende entgegen und die Kälteperiode nahte. Und damit waren auch die Sorgen nicht fern. Mom knallte den Krug mit Tee auf den Tisch. Beim Gedanken an Tee mit Zitrone lief mir das Wasser im Mund zusammen. Aber ich musste warten. Es wäre Verschwendung gewesen, mein Glas Tee jetzt schon zu trinken und dann zum Essen nur Wasser zu haben. »Glaubst du, es würde dich umbringen, das Formular auszufüllen?«, fragte sie schließlich. »Das Casting wäre so eine tolle Chance für uns alle.« Ich seufzte laut. Das Formular auszufüllen kam in meiner Vorstellung wirklich fast dem Tod gleich. Es war kein Geheimnis, dass die Rebellen, jene Untergrundkolonien, die Ilea, unser großes und vergleichsweise junges Land, hassten, häufig brutale Angriffe auf den Palast starteten. Wir hatten gesehen, was sie in Carolina angerichtet hatten. Das Haus eines Stadtrats war in Brand gesteckt worden und man hatte die Autos einiger Zweier zerstört. Einmal hatten die Rebellen sogar Häftlinge aus dem Gefängnis befreit. Allerdings nur ein junges, schwangeres Mädchen und eine Sieben, ein Vater von 9 Kindern. Ehrlich gesagt fand ich das eigentlich sogar richtig. Doch von der Bedrohung abgesehen schmerzte mir auch das Herz bei der Vorstellung, an dem Casting teilzunehmen. Und ich musste unwillkürlich lächeln beim Gedanken daran, wie viele gute Gründe es für mein Hierbleiben gab. »Die letzten Jahre waren schlimm für deinen Vater«, sagte Mom aufgebracht. »Wenn du nur einen Funken Mitgefühl hast, tust du es für ihn.« »Dad, ja, Dad würde ich wirklich helfen wollen. Und May und Shara. Und vermutlich sogar meiner Mutter. Wenn sie das Ganze so darstellte, gab es auch keinen Anlass mehr zum Lächeln. Wir hatten es schon so lange schwer. Ich fragte mich, ob Dad das Casting auch als Chance betrachtete. Unsere Lage war nicht so schlimm, dass wir ums nackte Überleben kämpfen mussten. Wir waren nicht bettelarm. Aber so weit entfernt davon wohl auch nicht. Als Künstler waren wir nur 3 Kasten höher als die allerniedrigsten und galten weniger mehr als Dreck. Geld war knapp und unser Einkommen saisonabhängig. In einem alten Geschichtsbuch hatte ich mal gelesen, dass die großen Feste früher alle im Winter stattfinden. Auf etwas namens Halloween folgte Thanksgiving, dann kamen Weihnachten und Silvester kurz in Folge. Weihnachten gab es noch. Die Geburt einer Gottheit ließ man unangetastet. Aber nachdem Ilea den großen Friedensvertrag mit China geschlossen hatte, begann das neue Jahr entweder im Januar oder im Februar, je nach Mondphase. Und alle anderen, dank der Unabhängigkeitsfeiern aus unserem Teil der Welt, wurden dem Dankbarkeitsfest untergeordnet. Das fand im Sommer statt und man feierte damit die Entstehung von Ilea. Die Tatsache, dass es uns noch gab. Was Halloween war, wusste ich nicht. Es tauchte auch nie wieder auf. Mindestens 3-mal im Jahr hatte also die ganze Familie Arbeit. Dad und May malten Bilder und Mäzene kauften ihre Werke als Geschenke. Mom und ich traten bei Festen auf. Ich sang, sie spielte Klavier und versuchten alle Arrangements anzunehmen, die uns angeboten wurden. Als ich noch jünger war, fürchtete ich die Auftritte. Inzwischen finde ich mich damit ab, dass wir nur Hintergrundmusik zu liefern haben. Das wird von uns erwartet, dass man uns nicht sieht, sondern hört. Gerard hatte seine Gabe noch nicht entdeckt. Aber er war ja auch erst 7, das hatte noch Zeit. Mit der Laubfärbung würde unsere kleine Welt wieder ins Wanken geraten. 5 Münder, aber nur 4 Leute, die Geld verdienen konnten. und keine Garantie für Aufträge bis Weihnachten. Aus diesem Blickwinkel betrachtet erschien mir das Casting wie eine Rettungsleine. Dieser blöde Brief konnte mich aus dem dunklen Loch herausziehen. Mich und meine Familie. Ich warf einen Blick auf meine Mutter. Für eine 5 war sie recht mopplig. Sie aß gar nicht viel und wir hatten ja ohnehin nicht genug. Vielleicht sieht man einfach so aus, wenn man 5 Kinder geboren hat. Wie ich hatte sie rote Haare, durchzogen von weißen Strähnen. Die waren vor 2 Jahren plötzlich aufgetaucht. Mom war noch ziemlich jung, aber sie hatte Fältchen um die Augen und während sie in der Küche arbeitete, ging sie so gebeugt, als habe sie eine schwere Last zu schleppen. Ich wusste, dass sie viel Verantwortung trug und ich wusste auch, dass sie deshalb Druck auf mich ausübte. Schon unter normalen Umständen stritten wir uns häufig, aber wenn der bedrohliche Herbst nahte, wurde sie immer gereizter. Mir war auch klar, dass sie mich jetzt unmöglich fand, weil ich mich weigerte, dieses Stück Papier auszufüllen. Aber es gab Dinge auf dieser Welt, wichtige Dinge, die ich liebte. Und dieses Blatt Papier kam mir vor wie eine Mauer, die mich von allem trennen sollte, was ich mir wünschte. Vielleicht war das, was ich wollte, ganz unsinnig. Vielleicht würde ich es auch nie bekommen. Aber dennoch gehörte dieser Wunsch zu mir. Ich fühlte mich außerstande, meine Träume zu opfern, so sehr meine Familie mir auch am Herzen lag. Und die Familie bekam ohnehin schon so viel von mir. Seit Kenner geheiratet hatte und Kota ausgezogen war, war ich das älteste Kind im Haus. Und ich hatte mich bemüht, meine neue Rolle so schnell wie möglich auszufüllen. Ich tat, was in meinen Kräften stand. Schulunterricht bekam ich zu Hause und meine Proben nahmen den größten Teil des Tages ein, da ich nicht nur sang, sondern auch mehrere Instrumente lernte. Doch dieser Brief stellte alles in Frage. In Moms Vorstellung war ich schon Königin. Ich wäre schlau gewesen, diesen blöden Wisch verschwinden zu lassen, bevor Dad, May und Gerard nach Hause kamen. Aber Mom hatte ihn in der Tasche und beim Essen brachte sie ihn zum Vorschein. »An die Familie Singer«, flötete sie. Ich versuchte ihr den Brief wegzureißen, aber sie war schneller. Früher oder später würden es ohnehin alle erfahren, aber so konnte sie die anderen leicht auf ihre Seite ziehen. »Mom, bitte«, sagte ich flehentlich. »Ich will es aber hören«, bettelte May. Das wunderte mich nicht. Meine kleine Schwester sah wie eine 3 Jahre jüngere Version von mir aus, aber unsere Persönlichkeiten waren grundverschieden. Im Gegensatz zu mir war May lebhaft und fröhlich und derzeit völlig verrückt nach Jungs. Sie würde diese Sache auf jeden Fall furchtbar romantisch finden. Ich lief schamrot an. Dad hörte aufmerksam zu und May strahlte. Gerard, der süße Kleine, aß ungerührt weiter. Mom räusperte sich und fuhr fort. Die jüngste Volkszählung hat ergeben, dass in ihrem Haushalt eine unverheiratete weibliche Person zwischen 16 und 20 Jahren lebt. Wir möchten bekannt geben, dass in Kürze die Möglichkeit besteht, dem großartigen Stati Ilea Ehre zu erweisen. »Das bist du!« kreischte May und packte mich an der Hand. »Ich weiß, du Quietschmaus, lass mich los, du brichst mir noch den Arm!« Aber May hielt meine Hand weiter umklammert und zappelte aufgeregt herum. »Unser hochverehrter Prinz Maxence Schreaf«, las Mom weiter, »wird in diesem Monat volljährig. Er möchte diese neue Lebensphase mit einer Partnerin an seiner Seite gestalten und eine Tochter zu Ilea zur Frau nehmen. Wenn ihre Tochter oder Schwester Interesse daran hat, Prinz Maxence Gemahlin und die verehrte Prinzessin von Ilea zu werden, füllen Sie bitte das beigelegte Formular aus und senden es an Ihre zuständige Provinzverwaltung. Aus jeder Provinz wird eine junge Frau ausgelost und dem Prinzen vorgestellt werden. Für die Dauer ihres Aufenthalts werden die Teilnehmerinnen im wunderbaren Palast Ilea in Angeles untergebracht sein. Die Familien der Teilnehmerinnen werden für ihre Dienste an der Königsfamilie eine großzügige Entschädigung erhalten.« Diese Worte betonte Mom besonders. Ich verdrehte die Augen, während sie weiterlas. So verfuhren sie im Herrscherhaus mit den Söhnen. Prinzessinnen der Königsfamilie dagegen sollten in arrangierten Ehen mit anderen Königshäusern untergebracht werden, um die politischen Beziehungen mit diesen Ländern zu festigen. Ich verstand den Grund. Wir brauchten Verbündete. Aber ich fand das scheußlich und hoffte, so etwas nicht miterleben zu müssen. Tatsächlich war in der Königsfamilie seit 3 Generationen keine Tochter geboren worden. Prinzen dagegen verheiratete man mit Frauen aus dem Volk, um die Moral unserer bisweilen instabilen Nation aufrechtzuerhalten. Dieses Vorgehen sollte uns als Volk wohl immer daran erinnern, dass Ilea quasi aus dem Nichts entstanden war. Beide Varianten der Verheiratungspraxis gefielen mir gar nicht. Und bei der Vorstellung, vor den Augen des gesamten Volkes an einem Casting-Wettbewerb teilzunehmen, bei dem dieser aufgeblasene Angeber sich das attraktivste und oberflächlichste Mädchen aussuchen durfte, das dann, später im Fernsehen, das hübsche Lärvchen an seiner Seite sein sollte, hätte ich schreien können. Etwas Demütigenderes gab es wohl kaum. Außerdem hatte ich mich oft genug bei 2 Jahren und 3 Jahren zu Hause aufgehalten, um zu wissen, dass ich zu denen nicht gehören wollte. Geschweige denn zu den Einsern. Abgesehen von den Zeiten, in denen es bei uns nicht genug zu essen gab, war ich mit meinem Dasein als 5 vollauf zufrieden. Mom wollte innerhalb des Kastensystems aufsteigen, nicht ich.
Und er würde sich ganz bestimmt für Amerika entscheiden. Sie ist doch wunderschön, schwärmte meine Mutter.
Bitte, Mom, ich bin nichts Besonderes.
Das stimmt nicht, warf May ein. Weil ich nämlich so aussehe wie du und ich bin sehr hübsch.
Sie grinste so breit, dass ich mir das Lachen nicht verkneifen konnte. Außerdem hatte sie recht. Maya war wirklich ein wunderhübsches Mädchen. Aber das lag nicht nur an ihrem Gesicht, sondern an ihrem gewinnenden Lächeln und ihren leuchtenden Augen. May strahlte eine Energie und Begeisterung aus, die jeden in den Bann zog. Sie hatte einen ganz besonderen Zauber, der mir nicht gegeben war.
»Was meinst du, Gerard? Findest du mich hübsch?«, fragte ich meinen kleinen Bruder. Alle blickten auf das jüngste Familienmitglied.
»Nein, Mädchen sind blöd!«
»Gerard, bitte!« stieß Mom einen geplagten Seufzer aus. Aber er war nicht ernst gemeint. Man konnte Gerard schwer böse sein.
»Amerika, du musst doch wissen, wie bezaubernd du bist!«
Und wieso taucht dann hier keiner auf, der mit mir ausgehen will, wenn ich angeblich so bezaubernd bin?
Ach, da tauchen schon welche auf, aber die schicke ich immer weg. Meine Töchter sind zu hübsch, um einen 5er zu heiraten. Kenner hat einen 4er geheiratet und ich bin mir ganz sicher, dass du eine bessere Partie machen kannst.
Mom trank einen Schluck Tee.
Er heißt James. Hör auf, ihn nur als Nummer zu bezeichnen.
Und seit wann tauchen hier Jungs auf?
Meine Stimme klang immer schriller. Ich hatte noch nie einen Jungen vor unserer Tür gesichtet.
Schon eine ganze Weile, sagte Dad, der sich damit heute zum ersten Mal zu Wort meldete.
Er klang bedrückt und starrte auf seine Teetasse. Ich fragte mich, was ihn so beunruhigte. Die Jungen? Dass Mom und ich wieder zanken? Dass ich nicht am Wettbewerb teilnehmen wollte? Dass ich weit weg sein würde, wenn ich doch teilnahm?
Dad und ich waren uns sehr nah.
Nach meiner Geburt war Mom ziemlich erschöpft, weshalb hauptsächlich er sich um mich gekümmert hatte. Mein Temperament hatte ich von meiner Mutter geerbt, aber die Feinfühligkeit hatte ich von meinem Vater. Er warf mir einen kurzen Blick zu und da wusste ich die Antwort. Dad wollte mir das nicht abverlangen. Er wollte nicht, dass ich an diesem Casting teilnehme, aber er wusste genau um die Vorteile, selbst wenn ich nur einen einzigen Tag im Palast sein würde.
»Bitte nimm Vernunft an, Amerika«, sagte Mom. »Wir sind wahrscheinlich die einzigen Eltern des Landes, die ihre Tochter dazu überreden müssen. Denk doch an diese großartige Chance. Du könntest eines Tages Königin sein.«
Mom, selbst wenn ich Königin sein wollte, was ich absolut nicht will, gibt es tausende von Mädchen aus der Provinz, die daran teilnehmen wollen. Tausende. Und selbst wenn man mich auswählt, sind immer noch 34 andere, die sich garantiert viel besser auf Verführung verstehen als ich.
Gerard horchte auf.
Was ist Verführung?
Nichts, antworteten wir alle aus einem Munde.
Es ist völlig albern zu glauben, dass ich Siegerin werden könnte, endete ich.
Meine Mutter schob ihren Stuhl zurück, stand auf und beugte sich über den Tisch.
Aber irgendeine wird die Siegerin, Amerika, und deine Chancen stehen so gut wie die der anderen.
Sie warf ihre Serviette auf den Tisch und ging hinaus mit den Worten,
»Wenn du aufgegessen hast, musst du dein Bad nehmen, Gerard.«
Mein Bruder stöhnte. May aß schweigend weiter. Gerard wollte noch einen Nachschlag, aber es gab nichts mehr. Als die beiden aufstanden, fing ich an, den Tisch abzuräumen. Dad blieb sitzen und trank seinen Tee. Er hatte wieder Farbe in den Haaren. Einen gelben Klecks, der mich zum Lächeln brachte. Dann stand er auf und wischte sich Krümel vom Hemd.
»Tut mir leid, Dad«, murmelte ich, als ich die Teller zusammenstellte.
»Sei nicht albern, mein Kätzchen.
Ich bin dir nicht böse.«
Er lächelte leicht hin und legte mir den Arm um die Schultern.
»Ich will nur...«
»Das musst du mir nicht erklären, Schätzchen. Ich weiß Bescheid.« Er küsste mich auf die Stirn. Ich gehe wieder an die Arbeit.
Ich bereitete in der Küche den Abwasch vor. Mein Essen hatte ich kaum angerührt. Ich bedeckte es mit einer Serviette und stellte den Teller in den Kühlschrank. Die anderen hatten höchstens 1-2 Krumen übrig gelassen. Ich seufzte und ging in mein Zimmer. Die ganze Sache war zum Verrücktwerden. Wieso setzte Mom mich so unter Druck? War sie nicht zufrieden mit ihrem Leben? Liebte sie Dad nicht? Warum reichte ihr das nicht aus, was wir hatten? Warum musste sie immer so einen Stress machen? Ich legte mich auf mein Bett mit der klumpigen Matratze und versuchte, die Sache mit dem Casting zu durchdenken. Sie hatte gewiss auch ihre Vorteile. Es wäre auf jeden Fall schön, eine Weile genug zu essen zu haben. Aber es war ohnehin überflüssig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde mich nicht in Prinz Maxon verlieben. Ich hatte ihn einmal in den wöchentlichen Bericht aus dem Kapitol gesehen und fand ihn nicht einmal besonders sympathisch.
Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis es endlich Mitternacht war. Neben meiner Tür hing ein Spiegel. Ich überprüfte, ob meine Haare noch so gut aussahen wie morgens und legte eine Spur Lippenstift auf, damit ich ein bisschen Farbe im Gesicht hatte. Mom hatte angeordnet, dass Schminksachen aufgespart werden sollten für Auftritte, aber in Nächten wie dieser genehmigte ich mir ein bisschen Make-up. Möglichst lautlos schlich ich in die Küche und packte die Reste meines Essens, etwas altbackenes Brot und einen Apfel zusammen. Dann ging ich in mein Zimmer zurück, machte das Fenster auf und schaute hinaus in unseren kleinen Garten hinter dem Haus. Es gab kaum Mondlicht und ich musste warten, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Hinter dem Rasen konnte ich Umrisse unseres Baumhauses erkennen. Als wir noch Kinder waren, hatte Kota immer Bettlaken an die Äste gebunden, damit es wie ein Schiff aussah. Er war Kapitän und ich erster Offizier. Meine Pflichten damals bestanden hauptsächlich daran, aufzukehren und Essen zu machen, das aus Erde und Zweigen in Mams Bratpfannen bestand. Kota nahm dann einen Löffel voll von dem Zeug und aß es, indem er es über die Schulter warf. Dann musste ich natürlich schon wieder auskehren, aber das machte nichts. Ich war froh, überhaupt mit Kota auf dem Schiff sein zu dürfen. Ich schaute mich um. In den Häusern nebenan war alles dunkel. Niemand sah mich. Vorsichtig kletterte ich aus dem Fenster. Zu Anfang hatte ich mir dabei blaue Flecke zugezogen, aber inzwischen fiel es mir leicht. Ich hatte die Technik über die Jahre verbessert und ich wollte auf das Essen Acht geben. Ich huschte über den Rasen. An sich hätte ich meine Tageskleidung anlassen können, aber ich trug meinen niedlichsten Schlafanzug, der aus einem braunen Höschen und einem engen weißen T-Shirt bestand und dem ich mich sehr hübsch fühlte. Obwohl ich nur eine Hand frei hatte, war es nicht schwer für mich, die an den Baum genagelten Bretterstufen hinaufzuklettern. Und das hatte ich lange geübt. Mit jeder Stufe fühlte ich mich befreiter. Ich war nicht weit weg von zu Hause, aber der ganze Trubel schien jetzt meilenweit entfernt zu sein. Hier musste ich nicht Prinzessin werden. Als ich in den kleinen Raum kroch, der mein Zufluchtsort war, wusste ich, dass ich dort nicht alleine war. In der Ecke versteckte sich jemand im Dunkeln. Mein Herz schlug unwillkürlich höher. Ich stellte das Essen ab und blinzelte. Die Person bewegte sich und entzündete einen Kerzenstummel. Nur ein kleines Licht, das man vom Haus aus nicht sehen konnte. Aber es reichte aus. Schließlich sprach der Eindringling und ein freudiges Lächeln trat auf sein Gesicht. Hallo, schönes Mädchen. Das war das erste Kapitel der Bücherreihe Selection, geschrieben von Kira Kess, erschienen im Fischer Verlag und übersetzt von Susanne Friedrich. Die Selection-Saga an sich umfasst natürlich mehr als die drei Bücher, die ich jetzt behandle, aber die Hauptgeschichte war in diesen ersten drei Büchern und es dauerte dann lang, bis die folgenden Bücher kamen. Ich werde die weiteren Bücher wahrscheinlich auch noch hier im Bookcast behandeln, aber da geht es halt dann um die Nachfahren und nicht mehr um America und Maxon selber. Wer sich das Hörbuch davon angehört hat, hat wahrscheinlich gehört, dass es da als Maxon ausgesprochen wurde. Ich fand den Namen Maxon an sich irgendwie nicht hoheitlich genug, warum ich ihn irgendwie so Richtung leicht französisch ausspreche. Ich weiß es nicht, aber mir hat es so besser gefallen und deswegen habe ich es heute auch beim Vorlesen einfach beibehalten. Darf ja jeder auch wieder entscheiden, wie er will. Um was geht's bei Selection? Man hat es ja am Anfang schon gehört. Es geht darum, dass aus jeder Provinz halt ein Mädchen ausgesucht wird, das dann die Chance hat, im Prinzip durch die Hochzeit des Prinzen Königin zu werden. Und es sind insgesamt 35 Mädchen, die darum ja, kämpfen, kann man sagen. Sie müssen zu Hofe leben, sie müssen sich halt entsprechend verhalten, wie man sich als Adelige verhält, haben die ganzen Verpflichtungen natürlich, die auch Adlige haben. Und man schaut einfach mal, wie machen die sich eigentlich in diesem Leben. Es gibt natürlich auch die ein oder andere Challenge, die sie sozusagen erfüllen müssen. Und natürlich auch, wie man es schon vom Bachelor kennt, gibt es Privatdates natürlich mit dem begehrten Prinzen. Wie das immer so ist, hat natürlich die Protagonistin absolut gar keinen Bock auf den Prinzen, wie wir vorhin schon gehört haben, und kann sich auch überhaupt nicht für ihn erwärmen. Aber das ändert sich dann irgendwann, denn am Ende wird ja wieder geheiratet. Während der Zeit am Hof passiert natürlich sehr viel. Nicht nur diese ganzen Herausforderungen, sondern die Rebellen greifen das Schloss an. Es gibt einen großen Kampf, es sterben viele Menschen. Und dadurch ändert sich dann auch das Ende wieder, das man eigentlich zwischenrein anders erwartet hatte. Als Jugendliteratur ganz interessant, bisschen überzogen hier und da, aber das muss ja auch sein. Ich habe es schon mal gesagt, kein interessiert in einem Buch, wenn es heißt, sie hatte das Problem, sie stand auf und sie löste es selber, ohne viel Drama zu machen und haufenweise Menschen reinzuziehen. Das wäre dann, glaube ich, ein dreiseitiges Buch und das wäre langweilig. Und ganz ehrlich, das ist wie gewisse Fernsehsender und Sendeformate anzuschauen. Manchmal braucht man einfach Drama. Tatsächlich habe ich mir damals das erste Buch gekauft, weil mir die Gestaltung des Covers ganz gut gefallen hatte, das dann ganz gut durchgezogen wurde. Und was ich ganz toll finde für Menschen wie mich,
Ist sogar nochmal hinten auf dem Buchrücken draufgeschrieben, welches Band 1, 2 und 3 sind, falls man das irgendwann nach einer Zeit nochmal lesen möchte und absolut vergessen hat, mit was man angefangen hatte. Jetzt für alle, die Lust haben, der Epilog aus dem dritten Buch, das Ende der Hauptgeschichte sozusagen, für alle anderen, die sich nicht spoilern lassen wollen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ich euch vielleicht für ein neues Buch begeistern konnte. Ciao, ciao. Epilog. Ich versuche, das Zittern zu unterdrücken, aber es gelingt mir nicht. Jedes andere Mädchen würde sich ganz genauso fühlen. Es ist ein großer Tag, das Kleid ist schwer und man wird von unzähligen Augen beobachtet. Obwohl ich tapfer sein sollte, schaudere ich. Sobald sich die Türen öffnen, werde ich Maxon sehen, der dahinter auf mich wartet. Während um mich herum die letzten Handgriffe getan werden, klammere ich mich an diese Aussicht und versuche mich zu entspannen.
Oh, unser Auftritt,
sagt Mom, als sie einen Wechsel in der Musik bemerkt. Sylvia winkt meine Familie herbei. James und Kenner sind bereit. Gerard zappelt darum, er zerknittert schon jetzt seinen Anzug und Mary versucht verzweifelt, ihn dazu zu bewegen, wenigstens für 2 Sekunden stillzustehen. Doch auch wenn er bereits ein bisschen zerzaust wirkt, alle Mitglieder meiner Familie sehen heute überraschend königlich aus. So sehr ich mich freue, an diesem Tag meine Lieben um mich zu haben, schmerzt es mich doch, dass Dad nicht da ist. Aber ich kann ihn spüren. Er flüstert mir zu, wie sehr er mich liebt, wie stolz er auf mich ist und wie bezaubernd ich aussehe. Ich habe ihn so gut gekannt, dass ich den Eindruck habe, als wüsste ich genau, was er am heutigen Tag zu mir gesagt hätte. Und ich hoffe, das wird immer so bleiben und er wird nie ganz aus meinem Leben verschwinden. Ich verliere mich so in meinen Gedanken, dass Mary sich unbemerkt an mich heranschleichen kann.
Du siehst wunderschön aus, Mare,
sagt sie und tippt gegen den aufwendig gearbeiteten hohen Kragen meines Kleides. Mary hat sich selbst übertroffen, was? Sage ich und berühre einzelne Teile meiner Robe. Mary ist die einzige meiner ursprünglichen Zofen, die noch bei mir ist. Nachdem sich alle ein wenig beruhigt hatten, stellten wir fest, dass der Angriff sehr viel mehr Menschenleben gekostet hatte, als wir zunächst angenommen hatten. Während Lucy alles unbeschadet überstanden hatte und auf eigenen Wunsch aus meinen Diensten ausschied, hatte Anne den Angriff nicht überlebt. Ein weiterer leerer Platz, der heute eigentlich besetzt sein sollte.
Du liebe Zeit, Mare, du zitterst ja.
May ergreift meine Hände und hält sie fest. Sie lacht über meine Nervosität.
Ich weiß, ich kann nichts dagegen tun.
Marley,
ruft May.
Komm her und hilf mir, America zu beruhigen.
Meine erste und einzige Brautjungfer kommt zu uns herüber. Wie immer strahlt sie. Und jetzt, wo sie und May bei mir sind, lässt die Anspannung allmählich ein wenig nach.
Keine Angst, America. Ich bin sicher, er kommt,
neckt Marley mich. May lacht und ich gebe beiden einen Klaps.
Ich habe keine Angst, dass er es sich noch einmal anders überlegt.
Ich habe Angst zu stolpern, seinen Namen falsch auszusprechen oder etwas in der Art. Ich habe ein Talent dafür, solche Auftritte zu vermasseln, jammere ich. Marley legt ihre Stirn in meine.
Nichts kann den heutigen Tag vermasseln.
May,
zischt Mom.
Okay, Mom flippt gleich aus. Wir sehen uns drinnen.
May haucht mir ein Küsschen auf die Wange, wobei sie darauf achtet, keine Lippenstiftspuren zu hinterlassen. Dann marschiert sie los. Die Musik spielt und sie biegen zusammen um die Ecke und schreiten den Gang entlang, der auch auf mich wartet. Marley tritt einen Schritt zurück.
Bin ich die Nächste?
Ja. Übrigens, diese Farbe sieht toll an dir aus. Sie schiebt eine Hüfte vor und wirft sich in Pose.
Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack, Eure Majestät.
Ich atme tief ein.
So hat mich bisher noch keiner genannt. Mein Gott, bald werden mich fast alle so anreden.
Schnell gehe ich im Geiste noch einmal die Gelübnisse durch. Meine Krönung ist Teil der Hochzeit. Erst das Eheversprechen und dann der treue Schwur auf Ilea. Erst der Ring und dann die Krone.
Jetzt werd bloß nicht wieder nervös,
ermahnt Marley mich.
Ich versuche es. Ich meine, ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt, aber es ist eben ein bisschen viel für einen ganzen Tag.
Ha,
ruft sie aus, als sich die Musik ein weiteres Mal ändert.
Warte bis heute Nacht.
Marley!
Und bevor ich mit ihr schimpfen kann, rauscht sie davon, wobei sie mir noch einmal zuzwinkert. Unwillkürlich muss ich kichern. Ich bin so froh, dass sie wieder Teil meines Lebens ist und ich habe sie offiziell zu einer meiner Kammerdienerinnen ernannt. Das gleiche hat Maxon mit Carter getan. Dies sollte auch ein deutliches Signal an das Volk sein, was unter Maxons Herrschaft zu erwarten sein würde. Es ist schön zu erleben, wie viele Menschen die Veränderung begrüßen. Ich lausche und warte. Ich weiß, bald kommt mein Einsatz, also nutze ich die Gelegenheit, um ein letztes Mal mein Kleid glatt zu streichen. Es ist eine wirklich atemberaubende weiße Robe, die bis zu den Hüften eng anliegt und dann in Wellen zu Boden fällt. Die Ärmel aus Spitze sind kurz und münden in einem hohen Kragen, der mich wie eine richtige Prinzessin aussehen lässt. Über dem Kleid trage ich einen ärmellosen, kreppähnlichen Mantel, der hinten zur Schleppe wird. Beim Empfang werde ich ihn ausziehen, denn ich habe die Absicht, mit meinem Ehemann zu tanzen, bis ich nicht mehr stehen kann. Bist du bereit, Mia? Ich drehe mich zu Espen.
Ja, ich bin bereit.
Er bietet mir seinen Arm an und ich hake mich unter.
Du siehst unglaublich aus.
Du hast dich auch ganz schön herausgeputzt, bemerke ich. Obwohl ich dabei lächle, weiß ich, dass er meine Nervosität erkennt.
Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst, beruhigt er mich, und sein zuversichtliches Lächeln lässt mich wie immer glauben, dass er recht hat.
Ich hole tief Luft und nicke. Gut, lass bloß nicht zu, dass ich hinfalle, okay?
Keine Sorge, wenn du unsicher wirst, gebe ich dir den hier.
Er hält den tiefblauen Gehstock hoch, den er sich passend zur Gala-Uniform hat anfertigen lassen, und der Gedanke bringt mich zum Lachen.
Na bitte, sagt er froh, mich aufrichtig lächeln zu sehen.
Eure Majestät?
Sagt Silvia fragend.
Es wird Zeit.
Ihre Stimme hat einen leichten, ehrfurchtsvollen Ton. Ich nicke ihr zu, und Espen und ich gehen auf die Tür zu.
Zeig's ihnen, sagt er in dem Moment, bevor die Musik anschwillt und die Türflügel sich öffnen.
Wieder packt mich die Angst. Obwohl wir die Gästeliste klein halten wollten, säumen hunderte Menschen den Gang, der mich zu Maxon bringen wird. Und als sie sich alle erheben, um mich zu begrüßen, verstellen sie mir den Blick auf ihn. Ich muss einfach nur sein Gesicht sehen. Wenn ich seinen gelassenen Blick sehe, weiß ich, dass ich es schaffe. Ich lächle und versuche, ruhig zu bleiben. Ich nicke unseren Gästen liebenswürdig zu, um ihnen für ihr Kommen zu danken. Allein Espen bemerkt meinen Zustand.
Alles wird gut, Mia. Ich schaue ihn an und sein aufmunterter Gesichtsausdruck gibt mir Kraft. Ich gehe weiter.
Es ist nicht gerade der anmutigste Gang zum Traualtar und auch nicht der schnellste. Da Espen durch sein verletztes Bein sehr eingeschränkt ist, kommen wir nur langsam voran. Doch wen hätte ich sonst fragen können? Und wen hätte ich außer ihm überhaupt fragen wollen? Meine Beziehung zu Espen hat sich verändert. Er besetzt nun einen anderen, entscheidenden Platz in meinem Leben. Er ist nicht mein Geliebter, nicht mein Freund, sondern ein Teil meiner Familie. Ich hatte gedacht, er würde ablehnen. Ich fürchtete, er könnte meine Bitte als Beleidigung auffassen. Doch Espen hatte gesagt, er fühle sich geehrt und mich umarmt. Ergeben und treu bis in alle Ewigkeit. Das ist mein Espen. Endlich sehe ich ein bekanntes Gesicht in der Menge. Da sitzt Lucy mit dem Vater. Sie strahlt vor Stolz auf mich, obwohl sie kaum die Augen von Espen abwenden kann. Als wir an ihr vorbeigehen, läuft er noch ein bisschen aufrechter. Bald wird sie an der Reihe sein. Ich freue mich schon auf ihre Hochzeit. Espen hätte keine bessere Wahl treffen können. Neben ihr in den vordersten Reihen sitzen die anderen Kandidatinnen des Castings. Es war tapfer von ihnen, meinetwegen zurückzukommen. Wenn man bedenkt, dass nicht alle, die jetzt hier sein sollten, noch unter uns ist. Und dennoch lächeln sie. Sogar Chris. Obwohl ich den Kummer in ihren Augen sehe. Es macht mich betroffen, wie sehr ich mir wünsche, Celeste wäre hier. Ich sehe es vor mir, wie sie die Augen verdreht und mir zuzwinkert. Oder etwas in der Art. Wie sie eine witzige Bemerkung macht, die fast schon unverschämt, aber eben noch nicht böse gemeint ist. Ich vermisse sie wirklich sehr. Auch Königin Amberlee fehlt mir. Ich kann nur vermuten, wie glücklich sie wäre, an diesem Tag endlich eine Tochter zu bekommen. Da ich Maxons Frau werde, erscheint es mir legitim, sie wie eine Mutter zu lieben. Zweifellos werde ich das immer tun. Und dann entdecke ich Mom und May, die sich aneinander klammern, so dass sie aussehen, als stützten sie sich gegenseitig. Um sie herum erblicke ich überall nur lächelnde Gesichter. Es ist überwältigend, wie geliebt ich mich fühle. Ihre Gesichter lenken mich ab und ich vergesse, wie nah ich dem Altar schon bin. Doch als ich mich wieder nach vorne wende, ist er da. Und dann kommt es mir so vor, als wären wir plötzlich ganz allein. Keine Kameras, keine Blitzlichter, nur wir beide. Nur Maxon und ich. Er trägt seine Krone und den Anzug mit der blauen Schärpe und den Orden. Was hatte ich noch gesagt, als er sie zum ersten Mal getragen hatte? Dass man ihn gut neben die Kronleuchter hängen könnte, glaube ich. Unwillkürlich lächle ich und denke an den langen Weg, der uns hierher geführt hat, vor den Altar. Espens letzte Schritte sind langsam, aber fest. Als wir unser Ziel erreichen, drehe ich mich zu ihm um. Espen schenkt mir ein letztes Lächeln und ich küsse ihn auf die Wange, womit ich mich gleichzeitig von vielen Dingen verabschiede. Einen Moment lang blicken wir uns an, dann nimmt er meine Hand, legt sie in die von Maxon und übergibt mich meinem zukünftigen Mann. Sie nicken sich zu, in ihren Gesichtern ist ausschließlich ihr Respekt füreinander zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich je alles verstehen werde, was zwischen ihnen vorgefallen ist, doch in diesem Augenblick kommt mir alles sehr friedlich vor. Espen macht einen Schritt zurück und ich trete vor und stehe an der Stelle, an der zu stehen ich niemals erwartet hatte. Maxon und ich bewegen uns aufeinander zu und die Zeremonie beginnt.
Hallo, meine Liebe, flüstert er.
Fang bloß nicht damit an, gebe ich zurück und wir lächeln.
Er hält meine Hand umklammert, als wäre sie das Einzige, was ihm auf der Erde festhält, und ich konzentriere mich auf die nun folgenden Treueschwüre, auf die Gelöbnisse, die ich nie brechen werde. Die Macht, die dieser Tag besitzt, ist magisch.
Doch selbst jetzt ist mir klar, dass dies kein Märchen ist. Wir werden schwere Zeiten durchmachen, Zeiten, in denen wir verunsichert sind. Die Dinge werden nicht immer so laufen, wie wir es uns wünschen. Und es wird Kraft kosten, uns daran zu erinnern, dass wir uns genau hierfür entschieden haben. Unser Leben wird nicht immer perfekt sein. Dies ist kein "und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage". Es ist so viel mehr als das. Ende von Buch 3. Doch die Geschichte geht weiter.